Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 12. Februar, Weiberfastnacht, der schmutzige Dunstig, und den verbringt ihr mit eurer Linsenstraße und Klaus Winzong.
Ja, ich bin schon nüchtern gewesen, also ich bin noch nüchtern von gestern Abend. Ist auch wieder die Rebecca Simonides. Warum dabei? Nein, das war nur Witz.
Prima, wir hören gleich wieder auf.
Nein, bitte nicht. Nein, ich bin nüchtern, Kinder. Ich habe gestern die vorletzte meiner Röschensitzung gehabt. Und ich trinke ja schon seit über einem Jahr keinen Alkohol. Ne? Und damit geht es mir sehr gut. Ich bin genauso lustig wie früher, denn ich brauche dafür keinen Alkohol. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Uns erreichen in letzter Zeit immer mal wieder Nachrichten von Menschen, die uns durch Zufall gefunden haben. Und wir geben Marianne schon ein bisschen Werbung, auch bei Instagram und so weiter und so fort. Aber ich finde es so schade, dass uns dann Leute per Zufall finden müssen. Und es wäre doch schön, wenn ihr uns ein bisschen helfen könntet.
Das wäre prima, denn auch ich begegne ja durchaus einigen Lindenstraßenfans überall so in der Welt und im Alltag. Und die meisten von denen haben dann auch wirklich nichts von der Linsenstraße gehört. Ich sage dann immer, kennen Sie denn auch unseren Podcast? Hören Sie gern Podcast und machen Hinweis drauf. Aber ganz klar, viel zu wenige Menschen wissen, dass es uns gibt. Und kostenpflichtige Werbung können wir uns noch nicht leisten. Denn ihr wisst, wir machen diesen Podcast ehrenamtlich und haben damit keine Einkünfte in dem Sinne. Und deswegen wäre es super, wenn ihr einfach mit euren Freunden und Bekannten, die unseren Podcast teilen würdet, wenn ihr auf Facebook seid, wenn ihr auf Instagram seid oder einfach mal auch auf WhatsApp oder in der E-Mail, bitte teilt mal eine Folge von uns, erzählt euren Bekannten, Freunden und Verwandten, dass es diesen Podcast gibt. Das wäre doch wirklich prima, wenn wir noch viele, viele ehemaligen Lindenstraßen-Gucker und immer noch Interessierte einfangen könnten für unsere halbe bis Stunde jede Woche. Was meint ihr?
Ja, vielen Dank im Voraus. Ja, wir machen mal kurz einen kleinen Blick zurück, und zwar in die erste Staffel von unserem Podcast in der Folge 16. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, über die Zeit von Rebecca in Ich bin ein Star, holt mich hier raus, also im Dschungel. Und in der letzten Sonntag ist ja der Dschungel zu Ende gegangen. Und liebe Rebecca, ich war dann doch etwas erstaunt. Wie ging es dir?
Ja, ich war sprachlos und auch schockiert, dass Gil Oferim diese Staffel gewonnen hat. Ich meine, wer jede Sendung verfolgt, wie ich das tue, wie du das tust, hat es schon geahnt. Er ist da ziemlich durchmarschiert, was einen ja so ein bisschen anhand der Vorgeschichte gewundert hat. Und ich wollte nicht, dass er gewinnt. Wir gehen da gleich nochmal so ein bisschen ins Detail. Aber ganz kurz, ich wollte nicht, dass er gewinnt. Ich wollte, dass dann Hubert gewinnt oder Samira. Und habe so sehr Samira die Daumen gedrückt, als sie dann letztendlich mit Gilda saßen. Als er gefahren war, war ich einfach nur sprachlos. Und das glaube, es ging wirklich vielen Menschen so. Und ich habe mich dann auch noch mit ein paar Freunden und Freundinnen ausgetauscht darüber. Aber ich war platt, so richtig platt.
Unabhängig jetzt von der Geschichte auch, seiner Vorgeschichte und seinem Nichtsagen, Entschuldigung und was weiß ich nicht, dieses ganze Kapitel, habe ich mich sowieso gefragt, was hat er denn da ganze Zeit dafür gemacht oder getan? Also da fand ich Hubert besser, da fand ich ja noch sogar Ariel, sagen wir mal, unterhaltsamer in ihrer ganzen Bitchigkeit teilweise. Der hat ja auch nichts gemacht dafür, also er hat ja nichts dafür getan. Deswegen hat es mich umso mehr erschrocken.
Ja, also er hat zum Schluss natürlich oder überhaupt bei den Prüfungen hat er natürlich immer Gas gegeben. Da war er total diszipliniert und hat durchgezogen. Was schade war die ganze Zeit, dass Gil eben nicht locker war. Also Gil ist sowieso sehr speziell, wenn Kameras laufen. Das weiß jeder, der schon mal mit ihm gearbeitet hat. Dann ist der sehr in einer Rolle. Und so war er die ganze Zeit im Dschungelcamp in dieser eigenartigen Rolle, die natürlich auch damit zu tun hat, dass er so viel Gegenwind bekommen hat vor der Show, dass er da vielleicht auch sehr unsicher war, wie kann er sich überhaupt präsentieren. Dementsprechend war es sehr schade, dass er nicht gelöst und locker war, wie er es jetzt zum Schluss mal kurz war. Ich sage das deshalb, weil in den letzten Szenen der letzten zwei Folgen, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, hat man gesehen, dass eine Riesenlast von seiner Schulter gefallen ist, weil er so weit gekommen ist wahrscheinlich. Auf einmal hat er gelacht, auf einmal war da ein Blitzen in seinen Augen, er konnte sich freuen. Das war die ganzen zwei Wochen vorher nicht. Er war immer in dieser eigenartigen Rolle und das war einfach nur furchtbar. Das war für alle, die ihn kennen, auch triggernd. Ich glaube, dass das im Camp für die Gruppendynamik auch sehr, sehr eigenartig war. Dann immer nur dieses totale Ruhigbleiben, auch auf die Angriffe von Ariel, die ich schrecklich fand, muss ich wirklich sagen. Also Ariel war mir von Anfang an erstmal sympathisch. Ich fand die niedlich und war auf die neugierig. Ich war auch sehr unvoreingenommen, weil ich sie nicht kannte aus anderen Shows. Dann aber diese Art, wie sie immer wieder auf Gil oder auch auf andere losging, mit diesem ich sage, was ich will und ich möchte das und ich möchte dies. Das fand ich schon also extrem unangenehm, penetrant, dumm, frech. Und ich glaube, ich hätte die im Dreck dieses Camps paniert. Wäre ich dort gewesen und die hätte das mit mir gemacht, ich hätte nicht an mich gehalten. Ich hätte die paniert im Dreck und wäre rausgeflogen, definitiv. Also zu keinem Zeitpunkt wäre ich so ruhig geblieben und hätte mich so von der anschreien lassen und angreifen lassen. Also ich sag mal so im Zusammenhang, nur weil Gil durchaus ein Arsch ist, macht das Ariel nicht zum Sympathieträger. Ja, also als sie rauskam und gesagt hat, wieso kann so ein schlechter Mensch, nee, die war auch kein guter Mensch in diesem Camp. Die hat sich nicht gut benommen anderen Leuten gegenüber. Die hatte niedliche Momente, auf jeden Fall. Ich sage auch nicht, dass sie grundsätzlich ein schlechter Mensch ist, aber die hatte da viele schlechte Momente mit einem Umgangston, den ich nicht gut finde. Den ich wirklich absolut nicht gut finde.
Ja, also im Vergleich zu einer Lilly Becker, die meiner Meinung nach im Jahr davor zu Recht Dschungelkönigin geworden ist, denn ich fand sie ganz toll, kann man jetzt sagen, ist man ein bisschen enttäuscht und kann es sich nicht so richtig erklären.
Also im Vorfeld fand ich es ganz, ganz übel, wie gewisse Menschen sich, vor allen Dingen online, wir kriegen es ja immer online mit, gegenüber Gil verhalten haben. Und zwar nicht, wie gesagt, ich kenne Gil, das ist ein ganz schwieriger Charakter und er hat viele fragwürdige Dinge in seinem Leben getan. Ja, nicht nur diese Hotelgeschichte, die für mich auch nicht so eindeutig ist, ganz ehrlich. Ne? Aber ich weiß, der ist wirklich ein schwieriger Mensch, bei allem Talent und bei allen bestimmt auch liebenswerten Momenten, die er hat. Aber es war für mich ein Gefühl, als wäre so ein Freibrief da von Menschen, ach, endlich können wir so einen Juden richtig beleidigen. Endlich können wir auf einen Juden eindreschen ohne Konsequenzen. Endlich können wir mal laut sagen, dass dieser Jude sich scheiße benommen hat. Also so war es. So haben nicht nur ich das empfunden, sondern ganz viele jüdische Menschen in Deutschland haben das so empfunden. Und bei uns haben wirklich die Alarmglocken geläutet, weil wir gedacht haben, Moment, wieso fühlt sich jeder gerade auserkoren, so auf ihn einzudreschen und die wissen nicht mal, wie er sonst ist. Viele von uns wissen das, ja, aber die wissen nicht mal die Hälfte. Auch Ariel weiß gar nichts über Gil, nur von dieser Hotelgeschichte, ja. Aber es war wirklich so ein Freibrief, da auf ihn einzudreschen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das ist ja alles noch gegipfelt. Gestern hat noch Oliver Pocher ein Video gemacht, wo er ihn karikiert. Also er zieht sich an wie Gil, hat einen gelben Stern um den Hals. Ja, und erzählt irgendwas von, leider musste Gil im Dschungel gelbe Sterne suchen und auch noch duschen. Also macht da wirklich Witze, wo ich sage, stopp. Also dem Typen hat man ja eh ins Hirn geschissen, schon immer, ganz ehrlich. Aber das hat mir gestern, also ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich bin so richtig müde von dieser ganzen Dynamik der letzten zwei Wochen, von den ganzen, weil es wurde ja zum Schluss noch zur jüdischen Weltverschwörung, denn im Zusammenhang mit den Epstein-Files hatte das dann nochmal so eine ganz wilde Dynamik online mit Gil, dass eben sein Halbbruder Oliver Berben da drin steckt, der hat ihm den Sieg gekauft, der Mossad ruft für ihn an im Dschungelcamp, dann kennen die alle noch Epstein und essen Babys. Also es wurde komplett abstrus und ich dachte, nee Leute, also das kann es nicht sein. Und daher finde ich jetzt wiederum die Dynamik, dass er gewonnen hat, auch wieder bemerkenswert, denn es zeigt, wie sehr sich doch diese Online-Welt unterscheidet von normalen Menschen zu Hause, die lineares Fernsehen gucken, die vielleicht höchstens Facebook haben und die beim Gucken vom Dschungelcamp das Gefühl hatten, Mensch, der arme Kerl, was macht diese Göre ihn da so fertig die ganze Zeit? Der hat sich doch 100.000 Mal entschuldigt, ist doch jetzt in Ordnung, für den rufen wir jetzt an, ne? Was auch krass ist. Aber offensichtlich ist ja irgendwie sowas in der Art passiert. Und ich hatte mit einer Bekannten gesprochen, die unten in Spanien lebt, Anfang 60, eine Deutsche, ohne zu wissen, was ich darüber denke, sagte die auch zu mir, und dieser arme Gil, also ich bin jetzt froh, dass der so weiterkommt, das geht ja gar nicht, ist doch ein netter Kerl, der hat sich doch entschuldigt, ne? Und das war für mich so ein Spiegel von, aha, so kann man das auch sehen. Ja? Also ich sag mal, bei allem, was jetzt da so passiert ist, wie gesagt, ich wollte nicht, dass er gewinnt, ich fand, ins Finale kommen hat wirklich gereicht für ihn, und er hätte jetzt diese Krone nicht gewinnen sollen. Jetzt hat er sie gewonnen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass auch diese Zeit, und darüber habe ich ja auch ein Essay geschrieben für die Jüdische Allgemeine in der letzten Woche, könnt ihr auch noch finden, wenn ihr das googelt, dass diese Zeit der Entbehrungen dort und dieses mit sich auch allein sein und seinen Gedanken ihm wirklich geholfen hat, vielleicht auch nochmal zu reflektieren, sein Verhalten in der Vergangenheit, und dass ihm jetzt Glück und Gesundheit bevorsteht, die auch all seinem Umfeld, ne, Kinder, Familie, Freunden, nur gut tun kann, wenn es ihm besser geht und er vielleicht ab jetzt auch ein besserer Mensch ist und ein besseres Leben hat. Das hoffe ich, wünsche ich von ganzem Herzen, denn irgendeinen guten Outcome muss das ja jetzt haben.
Sehr schön gesagt, Rebecca. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, ihr Lieben, wir machen einen Sprung jetzt in das Jahr 1999 in unsere Lindenstraße, und zwar in die Folge 728. Das ist bei ARD Plus die 14. Staffel und die 52. Folge. Und die heißt die Parteigründung.
Ja, und es passiert so viel auch wieder in dieser Folge, nicht nur reduziert auf Franz Wittig und seinen Freunden, die mit den miesesten Typen zusammengekommen sind, um eine neue, offensichtlich rechtsradikale Partei gründen zu wollen. Und das alles in Helga Beimers Wohnzimmer.
Ja, Helga Beimer ist in Paris, habe ich noch herausgefunden. Wahrscheinlich Marion besuchen. Und man sieht auch noch Helgas alte Küche. Ich glaube, in den letzten Folgen haben wir immer nur Helgas neue Küche. Aber gleich im ersten Bild sieht man gleich Helgas alte Küche. Und das Geld ist weg. Das Geld ist weg, das Parteigeld ist weg. Ich habe erst gedacht, Marcella und Giovanna haben vielleicht das damit zu tun, irgendwie mit diesem Generalschlüssel oder so. Aber nach meinen Recherchen, und die müssen nicht stimmen, aber ich hoffe, sie stimmen, hat wohl der gute Franz schon mal die Sachen verlegt. Ja, irgendwie.
Das heißt, sie könnten eventuell auch wieder auftauchen?
Ja, sie könnten eventuell wieder auftauchen, aber soweit ich jetzt mitbekommen habe, wohl erst nach seinem Tod. Er hat es wahrscheinlich schon irgendwie verlegt. Das ist wahrscheinlich auch schon so ein bisschen so ein Signal von zunehmender Demenz oder sowas oder langsam beginnender Demenz. Auf alle Fälle, das Geld ist weg. Und jetzt ist die Frage, wie finanziert man jetzt das Ganze? Und Franz ist aber davon überzeugt, das Ganze mit Eigenkapital zu unterstützen. Also er will jetzt unbedingt diese Partei für Deutschland gründen. PFD.
Also der wird sowieso mit ganz schönen Summen um sich geschmissen im Laufe der Folge bezüglich dieser Parteiangelegenheiten und der Party zur Gründung, die eben Franz Wittig da in Helga Beimers Wohnung schmeißen möchte. Aber wir sind auch noch in D-Mark-Zeiten, darf man nicht vergessen. 99, das waren noch D-Mark-Zeiten. Und wir kriegen eben gleich in der ersten Szene mit, dass da die Vorbereitungen ja eben schon extrem sind, dieses Geld aber eben weg ist, diese über 6.000 Mark, zur Parteigründung benutzt werden sollten. Und da werden ja auch schon diverse Leute verdächtigt, wer könnte das Geld genommen haben. Und die Herren um Franz in der Wohnung Beimer erwarten eben den Party-Service, der kommen soll, alles aufbauen soll. Da wurde groß Catering bestellt und man erwartet viele Gäste und zukünftige neue Mitglieder für diese Partei.
Heiko hat eine Puppe aus dem Bautzen mitgebracht, denn in der letzten Woche wart ihr ja noch im Bautzen bei seinem Vater beim Puppentheater, was wegen Wasserschaden geschlossen ist, und spielt jetzt vor Nico mit einer kleinen Puppe. Übrigens ein Nico, den ich überhaupt nicht mehr auf dem Bildschirm hatte.
Ja, das ist ein früher Nico natürlich. An ihn konnte ich mich gut erinnern. Ich wirklich jetzt nicht an seinen Namen leider, aber an diesen kleinen Jungen konnte ich mich gut erinnern, dass der auch eine bezaubernde Mutter hat und wir uns damals sehr gut verstanden haben. Also ein ganz niedliches, gutes Kind war das, der aber dann irgendwann ausgetauscht wurde. Und ich glaube, der nächste war dann schon Jeremy Mockridge.
Der dazwischen kam. War keiner mehr?
Also mir würde jetzt keiner mehr einfallen. Also der war lange dabei, dieser kleine Junge. Bin ich mir ziemlich sicher. Und diese ganze Bautzen-Geschichte ist deshalb auch nochmal interessant, weil in der Folge, als Iffi und Heiko in Bautzen sind, die wurde gedreht, da hatte ich mein Baby entbunden. Ihr erinnert euch vielleicht, ich bin ja damals wirklich schwanger gewesen mit meiner Tochter Rachel. Und wir haben diese Bautzen-Szenen gedreht, da hatte ich schon entbunden und hatte dann praktisch einen Plastikbauch um. Und in dieser Folge bin ich noch schwanger mit meiner Tochter, also wirklich schwanger. Und umso heftiger ist alles, was später in dieser Folge passiert.
Schön, dass deine Tochter Rachel in dieser Folge auch mitspielt. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ja, die Herren bauen jetzt schon mal die Wohnung um. Da habe ich auch gedacht, ach du lieber, Herr Gesangsverein, was haben die jetzt vor mit dieser Wohnung? Und dann sieht man ja diese älteren Herren einen, ich finde ja nicht sehr schwer aussehenden Couchtisch tragen. Couchtisch. Wir sagen in Hamburg immer Tisch.
Sagen Sie jetzt bitte 17 Mal Couchtisch tragen. So,
einen Couchtisch tragen und stellen sich dabei sehr an. Ne? Also die spielen schon, als ob es irgendwie 5 Glasplatten sind.
Ja, aber du weißt, diese alten Möbel im Stil Gelsenkirchener Barock, die waren schon schwerer. Früher waren ja nicht so viel Presssparen.
Aber trotzdem.
Ne? Das waren noch Massivholzmöbel.
Die älteren Kollegen übertreiben gerne mal ein bisschen.
Also ich war zwischendurch so irritiert, dass ich dachte, vielleicht sind die doch in Franz Wittigs Wohnung. Ja, dass es die noch gibt. Aber offensichtlich, sind sie wirklich bei Helga Beimer. Und ich dachte, oh Gott, hoffentlich ist die noch länger weg. Wenn die da jetzt alles umräumen, die wird sich ja sehr freuen. Und da wusste ich noch nicht, dass sie auch in der gleichen Folge wieder zurückkommt, die Arme.
Käthe empfängt gerade in der Wohnung Flöter-Eschweiler einen Anruf von Frau Vogt, eine Mitarbeiterin in seinem Kindertheater. Und die bittet jetzt Käthe und Carsten doch zu kommen, weil Leonie, ihre Tochter, gerne mit ihnen reden möchte. Dazu muss man sagen, Leonie ist die an AIDS erkrankte Mutter von Felix. Felix ist der Enkel von Frau Vogt, die mit mir zusammen im Theater arbeitet. Daher kenne ich auch Felix. Und die haben wohl in der letzten Woche ein Gespräch mit ihr gehabt. Und jetzt möchte sie gerne nochmal mit Carsten und Käthe sprechen. Und dann muss ich ins Schlafzimmer gehen und Schnucki wecken. Ich finde das übrigens, liebe Fans, immer sehr süß, dass ihr uns irgendwann mal getauft habt auf den Namen die Schnuckis.
Oh, die Schnuckis. Ja, du bist auch ein Schnucki da, wie heute auch noch, aber natürlich sehr jung und stattlich, wie du dastehst und telefonierst als Herr Eschweiler. Ich habe gleich gedacht, oh, ein knackiger Herr Eschweiler.
Ja.
Also sahst auch da gut aus. Und als du ins Zimmer gehst zu Carsten, da sind mir diese wunderbaren Spinde aufgefallen. Die fand ich immer super in der Wohnung. Ihr habt so eine Art Spindsystem als Schrank in dem Schlafzimmer mit so Gucklöchern. Ja. Und ich fand dich damals schon immer sehr flott.
Ja, war sehr angesagt damals.
Vielleicht hat die ja auch jemand gekauft nach dem Ende der Lindenstraße. Also falls jemand diese Spindschränke irgendwie aus dem Fundus bekommen hat, sag mal Bescheid.
Wer von euch hat die Schnuckispinde? Ja. Bitte, sollte jemand von euch die Schnuckispinde haben, dann schickt uns doch bitte ein Foto unter linsenstraße@gmail.com. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, jetzt bist du mit Heiko in der Küche und es geht um den Namen des Kindes.
Ja, genau. Heiko blättert durch ein Babynamenbuch Heutzutage sieht man ja sowas alles im Social Media, da kriegt man die Namensvorschläge um die Ohren geschmissen. Mein Enkelkind ist übrigens immer noch nicht da, wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen. Wir warten immer noch auf die Ankunft von Levi, so wird der Kleine heißen, wenn er denn wirklich ein Junge ist. Wenn doch plötzlich ein Mädchen kommt, dann gibt es Überraschung, fände ich aber auch toll. Und Eike und Iffi wissen, das wird ein Mädchen und ihr erinnert euch, ich habe ja erzählt, dass auch eigentlich geplant war, dass meine Rachel dieses Baby spielt. Und ich mich auch sehr darauf gefreut habe. So, das war die Abmachung mit der Produktion, als ich damals verkündet habe, dass ich schwanger bin. Naja, und der Heiko schlägt vor, Zoe wäre doch ein schöner Name. Er sagt Zoe, Zoe. Und Iffi sagt, ja, nee, also so ein Modename, und den kann keiner aussprechen. Alle sagen Zö dazu oder Zoe. Ich habe eine Nichte aus der Familie meines Mannes, die heißt Zoe. Und meine Mutter liebt den Namen sehr. Also in England ist der sehr, sehr verbreitet. Also hätte ich schön gefunden. Und und dann kommen die auf so altmodische Namen. Was sagt der hier? Winfriede wäre doch nett. Oder sowas.
Vanessa.
In Richtung. Oder Vanessa. Ja, also Vanessa ist auch eine andere Generation. Eine meiner besten Freundinnen heißt Vanessa. Die ist inzwischen auch schon 50. Ich finde das sowieso immer ganz interessant, wie man an den Namen das Alter der Menschen erraten kann. Also es gibt ja so die Generation Michael, Sebastian, Markus. Ne, die sind inzwischen alle so, ja, fast knacken an der 60. Und die Frauen, das Frauenäquivalent dazu ist Manuela, Karin, Michaela. Das sind so die Babyboomer. Ne? So, sag ich mal, zwischen 61 und 70. Das sind so die typischen Namen. Und dann wissen wir alle, Anfang der 90er kamen die Kevins. Ne? Vor allem Kevin allein zu Hause und Calvin Klein und Kevin Klein, dem Schauspieler. Ich beschäftige mich total gern mit sowas. Ich finde das super interessant. Also eine schöne Szene. Iffi ist eben sehr schwanger und sie hat dann auch direkt irgendwie ein Ziehen. Also irgendwas passiert. Sie hat Schmerzen und Heiko springt auf, will ihr gleich die Jacke holen und sagt, hopp, wir fahren ins Krankenhaus. Wir hören von den beiden, da sind wohl noch 3 Wochen bis zur Geburt. Könnte also einfach eine Senkwehe sein. Ne? Und Iffi winkt dann auch ab und sagt, also ne, es ist schon wieder vorbei, mach dir mal keine Gedanken, du wirst sehen. Beim 5. setzt du mich einfach ins Taxi und schickst mich in
den Beim 5.
Und da muss Heiko dann kurz so, beim 5. Also, ja. So weit kommt es ja nun zwischen Heiko und Iffi nicht, wie wir wissen.
So, und bei unseren neuen Parteiveteranen da unten kommt jetzt gerade das Catering an, wird also durch die, also nicht nur, dass sie einen Tisch umräumen, jetzt kommt die ganze Catering-Firma und trägt also Bierbänke da rein, während Carsten und Käthe gerade auf dem Weg zu Leonie sind, durchs Treppenhaus und so weiter. Und Herr Wittig schmeißt da noch ein paar Parolen durch die Gegend und ich sage noch den Satz, ein rechter Aufmarsch auch noch in unserem Haus. Ne? Das.
Du hast übrigens eine tolle Jacke an. Ich liebe die Lederjacke, die Käthe da trägt. Ja, ich mag die, weil die ist für mich so 90er Jahre. In den 90ern war es mal sehr in, dieses so Patchwork-Leder zu tragen in so verschiedenen Farben. Ich hatte dann auch mal sowas Ähnliches. Und was ich ulkig fand dabei war, die wirkte so ein bisschen wie in den Farben der Deutschlandflagge. Weißt du so, die hatte ja noch mehr Farben, aber als du da durchliefst, hatte das dann einen lustigen Zusammenhang, sage ich mal so, mit den Jungs, die da gerade tatsächlich aber mehr in Flaggen rot-weiß-schwarzen gehen. Nicht unsere schöne Flagge der Demokratie, der Bundesrepublik.
Und plötzlich sind wir dann jetzt auch bei Walle und in der Wohnung. Wir sind jetzt in der anderen Wohnung.
Ja, und zwar ist das ja die Wohnung von Zenkers.
Ja, genau. Stimmt, das ist die Wohnung von Zenkers. Und Walle liest gerade vor, 26% der Deutschen hätten die Mauer gerne zurück. Also das war 1999. Zehn Jahre
später. Sie betont natürlich die Ostdeutschen. Ostdeutsche. Und fragt dann auch gleich Heiko, ob sein Vater auch so einer wäre, der die Mauer wieder hochziehen möchte. Und Heiko findet das sehr befremdlich und sagt, ja, wie kommst du denn auf so einen Quatsch? Ja, ich möchte es einfach nur verstehen, ich kapiere es nicht, ne? Hier ist das so. Und ist ein schöner Text, den Heiko da wiedergibt, finde ich, wie er das erklärt, ne? Dass das eben auch existenzielle Ängste sein könnten, ne? Zukunftsängste, dass es da verschiedene Gründe für geben kann, dass sich Menschen diese Sicherheit des sozialistischen Staates zurückwünschen. Und wir wissen nun, inzwischen sind wir, mein Gott, 30 Jahre später, mehr, 35 Jahre später, 89, lang ist es her, dass es sicherlich immer noch solche Stimmen geben wird. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir ganz gut zusammengewachsen. Ist doch irre, oder? Dass man nach so langer Zeit, ich weiß ja auch noch, wie es vorher war. Also da müsste man wirklich junge Leute fragen, wie die darüber denken, die eben die Wende nicht miterlebt haben.
Angst vor der Zukunft, ja, das ist immer so ein Thema eben auch. Und das, dann kommt ein Satz, finde ich so schön, weil Heiko so aufgeregt ist und so. Und dann, weil er sagt, ihr habt euch doch extra ein Handy gekauft, damit sie dich immer anrufen kann. 1999, da hat man sich noch extra ein Handy gekauft. Da hatte noch nicht jeder eins. Nein.
Da hatte auch noch nicht jeder Internet. Also ich weiß, bei uns ging das los schon 1995, dass wir zu Hause Laptop hatten und Internet. Und ich hatte ab Herbst, Spätherbst 96 mein erstes Handy. So ein Knochen damals noch. Da gab es ja diese zwei Modelle, die sehr geläufig waren, von Nokia und von Samsung. Das waren schon die moderneren. Und Pierre hatte ein Telefon, das hat er immer noch. Das war noch so ein T1 Telekom-Handy von vor ein paar Jahren vorher sogar. Das war wirklich so groß wie ein Ziegelstein, aber in Blau mit so Wolken drauf. Hat vielleicht jemand von euch auch schon mal gehabt. Es muss topmodern gewesen sein damals. Ja, und Iffi und Heiko haben sich extra ein Handy gekauft. Heutzutage gibt es ja Leute, die holen sich extra wieder einen Festanschluss. Soll es auch geben.
Soll es auch geben. Wir haben einen.
Ja, halt immer noch. Ja. Ne,
wahrscheinlich. Ken sagt, wenn der Funkturm mal ausfällt, da hat man kein Telefon. Mhm. Also haben wir Festnetztelefon.
Ja. Oh,
ja, jetzt sind wir mit Carsten und Käthe bei Oma Vogt und ihrer Tochter Leonie. Und Leonie möchte sich gerne entschuldigen, denn Carsten und Käthe haben wohl in der letzten Woche gefragt, ob sie nicht Felix zu sich nehmen können. Ne? Denn Leonie weiß wohl auch, dass sie sterben wird, also dass es nicht mehr lange dauern wird. Und die Krankheit ist doch schon sehr weit fortgeschritten bei ihr. Und sie dankt den beiden auch über dieses sehr mutige Angebot, Felix aufzunehmen. Denn Oma Vogt ist natürlich auch damit überfordert, ne, einen 12-jährigen Jungen da jetzt in die Zukunft zu führen. Und vor allem jetzt auch in den letzten Wochen will sie sehr stark bei ihrer Tochter sein. Und sie hofft halt, dass wir immer noch wollen. Und wir wollen natürlich immer noch ihn aufnehmen, gerade jetzt noch viel mehr, um beide auch zu entlasten.
Jetzt kommen Franz Wittig und seine zwei Kumpanen zurück zur Wohnung. Die hatten sich ja verzogen auf ein Bier im Akropolis wahrscheinlich und hoffen, dass jetzt inzwischen alles schön aufgebaut ist. Und wir sehen, wie Franz Wittig die Tür einen Spalt öffnet, reinguckt und erschrocken wieder zuzieht. Und ich dachte so, hä, wieso? Wird doch alles schick sein? Ja, dann treten die Herren herein. Und es sieht aus wie so ein Faschingssaal. Also die komplette Wohnung ist auf Fasching getrimmt und nicht auf nationaldeutschem Brauchtum, wie sie es sich vorgestellt haben. Also alles ist voll mit Lametta und Clownsmasken wie zu so einem Faschingskinderfest. Und dementsprechend entsetzt ist Franz. Wir sehen aber auch das leckere Catering schon so ein bisschen. Also da ist wirklich groß aufgebaut. Und später sehen wir, dass da Schweinshaxen serviert werden und Kartoffelsalat. Also richtig mächtig prächtig. Aber erstmal sind alle schockiert von diesem Design. Das ist ja hier keine Witzveranstaltung, sondern eine Parteigründung. Was denn das zu tun hat? Aber irgendwie gab es da wohl ein Missverständnis und die netten Damen vom Catering Service, die, ich finde, unglaublich authentisch gut gecastet wurden. Also all diese Leute, Mitarbeiter, auch das ganze Equipment, was da reingetragen wurde, das war so echt. Also entweder war das eine Catering-Firma oder jemand kannte sich einfach verdammt gut aus bei unseren Requisiteuren und Szenenbildern. Es war einfach super, was da gemacht wurde. Und die haben es missverstanden. Die haben gesagt, ja, eine klassisch deutsche Faschingsveranstaltung, denn es ist der 11.11. Das ist der Spieltag dieser Folge.
Die sind im Moment dabei, überall in allen Wohnungen in München sozusagen für die Faschingsparty einzurichten. Und dann haben sie es da auch gedacht, eine traditionelle Faschingsgestaltung, das ist das, was sie da haben. Das passt natürlich nicht zu einer völkisch-nationalen Parteigründung, die Franz Wittig hier vorhat. Und das Ganze muss natürlich umdekoriert werden. Das ist auf alle Fälle schon mal ganz klar. Das finde ich auch sehr geschäftstüchtig. Da sagte dann die Dame vom Catering, ja, das kostet dann aber ein Extra, wenn wir es noch umdekorieren müssen. Und da das Geld nicht so locker sitzt bei Franz im Moment, glaube ich, hat man dann da doch drauf verzichtet. Ja, jetzt sind wir nochmal bei Leonie und Leonie möchte gerne, dass Carsten und Käthe Felix heute mitnehmen. Das hat mich in dem Moment auch erschrocken. Ich konnte mich da, ich wusste, also kannte die Szene auch schon, aber dass sie selber auch sagt, sie möchte, sie weiß, dass es jetzt sozusagen ne, mit ihr zu Ende geht, also ins Sterben geht und sie möchte nicht diesen Abschied noch länger verschieben. Sie möchte, dass das nicht so ein langwieriger Abschied wird, wo Felix dann auch sieht, wie sie leidet und sich Sorgen macht und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie du das als Mutter empfunden hast. Ich fand das beim Drehen schon ziemlich heftig damals.
Ja, also auch total schwierig. Vor allen Dingen ja auch noch später in der Folge, wenn man mitbekommt, wie Felix darauf reagiert, hat mir das auch wehgetan. Ja, also eigenartig. Ich war ja glücklicherweise noch nie in der Situation, schwer krank zu sein. Ich meine, das zieht sich ja auch noch eine Weile, ne, bis sie wirklich stirbt. Ich weiß aber, dass natürlich auch mit der Maske da alles getan wurde, um zu zeigen, wie schlecht es ihr geht. Das war ja dann, sag ich mal, die zweite Person in der Lindenstraße, die am HIV oder an AIDS gestorben ist.
Ja.
Ja, ganz schwierig. Also hat auch viel mit mir gemacht, fand ich traurig und.
Ja, es gibt dann später, es gibt noch einige Wochen später dann eine Abschiedsszene zwischen Felix uns und ihr auch. Ja, die, an die kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Das war, war schon sehr heftig und dann gibt es hier in dieser Szene, das finde ich so toll, diesen, obwohl Felix noch nicht weiß, dass seine Mutter ihn eigentlich jetzt das letzte Mal, aber sie umarmt ihn zum Schluss nochmal ganz fest. Und dann gibt es von Olli Moro so einen Blick zurück zu ihr. Also so einen ganz komischen, irritierten Blick, warum sie ihn jetzt so fest drückt oder so. Das fand ich ganz tollen Moment. Und das war, hat auch mal wieder gezeigt, wie toll Olli da eben auch mitgespielt hat. Trotz seiner jungen Jahre wusste der schon ganz genau, was da Sache war. Das fand ich ganz interessant. Ich meine, sein Vater ist ja Arzt, wird ihm das auch ganz genau erklärt haben, was das eigentlich alles bedeutet, auch vom Drehbuch her und so weiter und so fort. Ja, und dann gehen wir und Leonie weint wirklich bitterlich, weil sie meint, jetzt wohl auch ihren Sohn zum letzten Mal gesehen zu haben. Und dann kommt jetzt, das finde ich auch toll, das habe ich auch sehr mutig gemacht, diesen Totalcut darüber in diese, mit dieser Musik zu unseren Parteifreunden, ne, wo die da auf der Couch sitzen und so langsam diese Musikklänge da kommen. Und dann kommen jetzt auch noch Hartung. Hartung kennen wir auch der ganzen Klausi-Beimer-Nazi-Geschichte. Der war da ja sehr mit drin verwickelt. Unser lieber Arvid Birnbaum, der ja auch viele, viele tolle Rollen gespielt hat im Laufe seines Lebens, das leider ja schon vor ein paar Jahren zu Ende ging. Der hier ist mit seiner ganzen Mannschaft von jungen Nazis reinmarschiert. Und man irgendwie nicht so ganz begeistert ist, vor allem von dieser Dekoration.
Ja, denn da wurde wirklich noch nicht umdekoriert. Also es ist wirklich noch in völliger Faschingsfreude. Und es ist Wahnsinn, wie der Hartung, wie er dargestellt wird. Also gruselt es mich sofort beim Anblick dieser ganzen Truppe, wie man sagt, Wittig, ja, dies und jenes, also so unsympathisch, so ekelhaft, so schrecklich. Und wir wissen ja, dass es solche Menschen gibt in Deutschland leider, die sich genauso verhalten, so sprechen und solche Ansichten verbreiten. Das sind so Momente, wo meine Mutter mich dann angucken würde und sagt, I don't like Germans. Also meine Mutter gruselt das immer ganz, ganz dolle. Die kann auch so Nazi-Filme ganz schlecht angucken. Da laufen ihr wirklich Schauer über die Haut. Also das mag sie gar nicht. Und mich hat es da auch wirklich gegruselt. Und mir tat Franz Wittig ja da schon leid in dem Moment, weil man irgendwie denkt, also eigentlich passt der gar nicht zu dieser Generation von Neonazis, wahrscheinlich nicht mal zu den Altnazis, was auch immer ihn dazu bewogen hat, manchmal so zu sein. Also ne, es ist ja alles eine Geschichte, es gibt ihn ja nicht, um Gottes Willen. Ne? Aber er tat mir leid. Also ihr wisst ja auch, wie sehr ich Martin Rickelt mag, und Franz Wittig ist da eben auch schon älter und so ein bisschen schmaler als früher, und schon da dachte ich so, oh Gott, mit was für Viechern hat er sich da eingelassen, was droht ihm jetzt? Und deswegen finde ich so die Entwicklung dieser Folge auch total gut, wie er zum Schluss eben auch so erschüttert ist, nicht nur über den Verlust des Geldes, sondern auch mit diesem Umgang mit ihm. Also das war gut gelöst so. Ich finde das alles sehr erschreckend, diese schrecklichen Leute. Aber die vergreifen sich natürlich auch am Buffet und ne, wollen, dass der Abend weitergeht, aber sagen eben auch zu ihm, ja hier, wo sind denn eigentlich die Leute, die Sie angeworben haben? Ne, die fehlen noch. Denn Franz hat ja anscheinend mit ganz vielen Leuten gesprochen, seine Kinder auch. Und die erwarten schon, dass da noch ein paar Interessierte auftauchen an dem
Abend. Ja, dass die Hütte voll wird von lauter Leuten, die auch die Meinung von ihnen teilen. Ne? Käthe bekommt jetzt gerade mal zu Hause beim Bettenmachen für Felix ungefähr zu spüren, was es eigentlich heißt, so ein Schulkind im Alter von 12 oder 11 oder 12 Jahren in Zukunft in der Wohnung
betreuen zu müssen,
betreuen zu müssen, zum Beispiel auch bei Hausaufgaben, und dann hier gerade mal so kleine Mathematik. Boah, ich habe diese Form von Mathematikaufgaben, weil, ne, habe ich immer sehr, sehr gehasst. Ich saß da immer davor und sagte, boah, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Käthe weicht da ganz gut aus der ganzen Geschichte. Ja. Er ist auch der Meinung, dass man jetzt eigentlich die Vorstellung heute absagen sollte. Er möchte eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus. Er muss kurz mal mit Carsten auch darüber reden und so. Das geht jetzt alles gar nicht. Und Carsten sagt, nee, komm mal, hier geht alles jetzt weiter wie bisher. Ja, ganz normal, jetzt mal ruhig, keine Ausnahmen. Außerdem wollte Frau Vogt mit dir noch reden im Theater. Und das beruhigt ihn. Und dann sagt er, okay, ja, es geht alles weiter wie bisher.
Ja, man kann sich ja auch vorstellen, was das bedeutet, auch wenn Käthe und Georg, ja, also Georg Carsten, ja schon länger darüber sprechen. Das ist ja jetzt kein neues Thema, dass Felix zu ihnen kommen soll. Aber so etwas in den Alltag, auf einmal ein Kind im Haus zu haben und sich kümmern zu müssen, vor allen Dingen auch in dieser schwierigen Situation, ist es klar, dass das so ein bisschen Planung braucht. Und deswegen fand ich das auch sehr authentisch, dass Käthe sagt, nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht zur Vorstellung, ich müsste hierbleiben, mich um euch kümmern. Und die beiden gehen dann die Woche so ein bisschen durch, was sie eben erwartet. Und Carsten sagt, auch am Wochenende hat er Zeit, er wird sich da auch viel mit Felix beschäftigen können. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, bei so einer Situation, zum Beispiel ein neues Haustier oder eben ein Hausgast zu haben, ist es oft so, dass die ersten Tage sich verrückt anfühlen, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich dann schnell an die neuen Abläufe und dann ist alles halb so schlimm. Und glücklicherweise wird das ja auch eine ganz wunderbare Eltern-Kind-Beziehung zwischen euch und Felix.
Die Beziehung zwischen Onkel Franz und Hartung wird nicht besser, nein, die wird immer schlimmer. Und bevor Onkel Franz auch jetzt erst nur seine Rede beginnen kann, da sitzen auf diesen Bänken nicht jetzt irgendwie 70, 80 Leute oder so. Da sitzen jetzt nur Hartung mit seinen 7, 8 Mannen und sonst ist keiner da. Und Hartung ist total sauer und sagt eben auch, Wittig hat versagt. Aber Onkel Franz glaubt weiterhin fest daran, dass noch Leute jetzt kommen werden. Und ich bin im Moment im Theater und habe Vorstellungen, muss mich schnell umziehen. Und dann sage ich auch noch diesen Satz, naja, bei uns ist es mit dem, zu Heiko, der ja auch da ist, sage ich auch noch, bei uns war das mit dem Kinder, wir kriegen jetzt einfacher, das ging ohne Wehen und Schwangerschaftsstreifen.
Guckt er dich so kurz an. Ja, weil Heiko, der macht sich natürlich Sorgen um Iffi, ist in Gedanken bei ihr, und dann sagst du noch zu ihm, also wenn er will, kann er auch heimfahren. Dann sagt er, ja, da kann ich jetzt auch nichts ändern. Dann sitze ich da und schaue sie an und kann auch nichts dagegen tun oder dafür tun, ob das Kind jetzt nun kommt oder nicht. Also ist ganz klar, dass er da auch seinem Alltag nachgeht. Und ich finde diese Kulisse total schön, in der ihr da sitzt. Also es ist wirklich so süß und bunt gemacht mit diesen ganzen Kostümen, die da hängen und der schönen Maskenbeleuchtung.
Ja, wir waren in einem richtigen Theater, nämlich im Freien Werkstatttheater in Köln im Zugweg.
Kenne ich natürlich auch, ja.
Da haben wir gedreht, das war richtig klasse. Also da habe ich sehr gern gedreht, vor allem, weil es genau bei mir um die Ecke war. Also ich brauchte zum Drehen eigentlich nur eine Straße weiter zu gehen. Und, wurde
außer du musstest trotzdem erst nach Bocklemünd, dort in die Maske und dann dorthin. Oft war es ja ein bisschen kompliziert, ne?
Stimmt, ja, stimmt. Ich glaube, es war sogar so.
Wahrscheinlich.
Ich recht. Ich hätte
man kann dann höchstens von dort direkt nach Hause gehen. Man musste nur dran denken, auch seine Sachen mitzunehmen.
Das war's. Nach Hause konnte man gehen. Genau, genau. Aber ansonsten musste man ja vorher in die Maske erst noch. Ja, stimmt. Ja, und dann kommt Dorothea Walde, Oma von Felix, also Frau Vogt, runter. Und ich muss immer wieder sagen, Dorothea Walde, die war so lieb. Ich habe so gern mit der gedreht. Die war damals auch schon Ende 60, ist ja dann 2016 gestorben. Da war sie schon am Ende 80.
Mhm.
Aber die war immer für mich so das, also ich glaube für viele Menschen, die Dorothea Walde auch in anderen Filmen gesehen haben, durch Club Las Piranhas ist sie ja berühmt geworden da. Und haben immer wieder gedacht, mein Gott, das ist so, ja, so eine Oma, wie man sich die eigentlich so im Bilderbuch so vorstellt, ne? Das ist wirklich so eine Bilderbuch-Oma.
Nein, auch eine schöne Szene, wie sie dir dann auch nochmal dankt und ja eben Käthe in den Arm nimmt und drückt, weil man ja auch in dem Moment nochmal dachte, so, wieso kann sie sich nicht um Felix kümmern, aber sie ist natürlich in Gedanken und Energie auch bei ihrer Tochter, um sie auf ihrem Leidensweg zu begleiten und ist sich darüber klar, dass ein Teenager da auch Ansprüche hat, dem wollen sie auch gerecht werden. Damit die da er, ja, dass er da jetzt nicht auch einen Schaden kriegt fürs Leben, ne? Da jetzt dann nur mit Mutter und Oma in dieser bedrückenden Situation zu Hause zu sitzen. Also das macht alles schon Sinn.
So, jetzt geht Hartung. Jetzt reicht es Hartung. Es ist keiner mehr gekommen, ja. Es ist niemand gekommen, von dem Franz Wittig erzählt hat, von den vielen, Flugblättern oder was weiß ich nicht verteilt hat, Gesprächen, die er geführt hat. Und vor allem will er jetzt Hartung. Das Geld der Parteikasse wieder haben.
Ja, das Parteigründungskapital und ja, mir schlackerten die Ohren, 6.800 Mark sind da fällig, die Wittig wohl vorher bekommen hat. Das ist das Geld, was jetzt weg ist und das will er natürlich wieder haben innerhalb von 2 Wochen, aber zackig und das ist so süß, weil Franz Wittig noch sagt, naja, also ich bin jetzt in Eigenleistung gegangen und hatte gehofft, wir könnten alle zusammenlegen.
Er sagt ja auch, das ist verschwunden, das ist ja das Allerschlimmste noch. Ne? Ja. Er sagt, abhanden gekommen. Es war der politische Gegner. Ne?
Ja.
Also er hat sofort die Theorie, es war der politische Gegner, der wohl das Geld genommen hat. Nö, das ist interessiert Hartung aber nicht. Hartung will jetzt nächste Woche das Geld haben, Feierabend. Ne? Und ist dann auch weg und raus. Und ja.
Ja, und das Catering-Personal sagt dann auch, na, wir werden dann wohl hier nicht mehr gebraucht. Die finden das auch ein bisschen gruselig, weil Hartung natürlich auch Franz so am Hals packt, so am Schlips und also unangenehme Situationen da in der Wohnung.
Und dann schauen sie auch noch auf die Catering-Rechnung. Und da sind es ja nochmal 6.800 Euro. Das heißt, so wie ich dann gerechnet habe, waren es 12.000 Euro, die er jetzt insgesamt zahlen muss für den Scheißabend.
Ja, also was mir ein bisschen übertrieben scheint, denn auch für das Catering finde ich 6.000 Mark übertrieben, für die Haxen und das Material. Also ich war jetzt wirklich, also wenn es wirklich viel war, dann so 2.400 Mark. Ja, ich habe ja auch ein bisschen Catering-Erfahrung. Ja, habe auch schon mal Feste gefeiert, nur ohne Rechtsradikale. Also da war ich schon überrascht, dass das dann so eine 6.000 Euro Mark Rechnung sein soll. Ja, finde ich crazy, aber werden sich was bei gedacht haben. Also ein sehr teurer Misserfolg, eine sehr teure Enttäuschung. Der arme Franz Wittig, wie wird er das wohl schaffen? Und dementsprechend erschüttert und müde ist er dann später auch.
Anne, wie findest du Anne als Name?
Anne. Ja, ist in Ordnung. Anne ist zeitlos. Anne kann man immer machen und Walle sagt ja auch Anne Zenker. Klingt solide. Why not? Kann man machen. Später bekommt ja Iffi dann nochmal eine Antonia. Also Iffi hat da wahrscheinlich auch so einen recht soliden Geschmack. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Nikolai damals herkam. Anscheinend mag sie Namen mit A.
Jetzt hat Iffi erstmal Schmerzen, denn die merkt, ihr Bauch ist so hart wie noch nie, sagt sie ja auch. Ne?
Ja, Bauch hart werden ist wohl nie ein gutes Zeichen. Und jetzt möchte ich nur noch mal dran erinnern, das war wirklich mein Bauch. Da war meine Rachel drin. Und das war die Szene, ja, auf die ich im Grunde gar keine Lust hatte. Denn man hatte mir plötzlich eröffnet, Effie soll gar nicht das Kind bekommen, sondern Effie soll das Kind verlieren. Meine Rachel wird doch nicht kleine Schauspielerin. Das fand ich nicht gut. Also es hat mir natürlich nicht gefallen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich schwanger jetzt spielen soll, dass da etwas schief geht mit der Schwangerschaft. Denn ich fand das irgendwie, ja, was ist, wenn ich da irgendwas hervorrufe, wenn dann mein Baby auch früher kommt oder was weiß ich, was passiert. Und dementsprechend, ja, die nächsten Szenen, gerade die zum Schluss, hat mich dann wirklich auch zum Weinen gebracht, als ich das angeguckt habe. Es hat mich wirklich getriggert, gerade auch im Hinblick darauf, dass ich ja auf mein zweites Enkelkind warte und da ja auch mir sehr wünsche, dass bei meiner Schwiegertochter alles gut geht und das Baby gesund geboren wird. Also das war für mich schon schwierig, das anzuschauen. Denn Effie wird hinten ins Schlafzimmer gebracht, hat jetzt doch heftigere Schmerzen. Also irgendwas, an dem Moment hätten es jetzt einfach auch Wehen sein können, aber wir merken nachher, es ist irgendwie doch nicht alles in Ordnung.
Ja, und aber man sieht das ja dann auch, dass dann der Notarzt kommt, ne?
Und ja, die rufen dann später einen Krankenwagen.
Ja, ja, dann der Krankenwagen gerufen
auch
wird.
Auch der Doktor.
Und dann auch dieses ganze Blut. Hast du das auch noch gesehen in deinem Zustand?
Ja. Ja, also das sollte halt zeigen, dass wirklich etwas nicht stimmt. Sie blutet und ja, das ist dann auch so ganz komisch, dass sie Heiko nicht ins Zimmer lassen wollen. Das verstehe ich nicht so richtig. Also Heiko möchte immer ins Zimmer zu Effie, aber wird immer abgewehrt von Andi und von Gabi. Also das ist wiederum so ein bisschen lächerlich. Sie gebärt ja jetzt das Kind nicht da drin. Ob sie ihm da schonen wollten, weil sie meinten, er flippt dann aus, wenn er das Blut sieht. Kann natürlich sein, denn Heiko kommt erst ins Zimmer, als wirklich der Krankenwagen kommt und Effie abtransportiert. Und dann sieht er da so schon blutgetränkte Tücher. Und Gabi sagt, jetzt hilft nur noch beten. Und ja, wie wir wissen, wird eben Effie dieses Kind verlieren. Und das Schlimme ist, es ist ja eigentlich schon fertig gebacken. Ne? Also das ist ja dann keine Fehlgeburt mehr, sondern sie muss das Kind austragen. Und ob es dann tot geboren wurde oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das war natürlich alles super unangenehm, wenn man selber schwanger ist und sich ne, auf seine Geburt freut. Also das fand ich alles doof, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen hat mich das auch sehr upset gemacht beim Zugucken. Ich musste wirklich weinen. Ich habe die Hände ins Gesicht geschlagen, mir sind auch schon die Tränen gekommen. Also ich habe das nicht gut verkraftet, diese Szenen wiederzusehen heute. Nee.
Dass keiner gekommen ist, das verkraftet Onkel Franz auch nicht. Der sitzt wirklich jetzt da und ist fix und fertig. Und zwar vor allem gar nicht wegen dem Geld, das interessiert ihn jetzt gar nicht, sondern dass irgendwie niemand mehr bereit ist, jetzt Deutschland zu retten, außer ein paar brutale junge Kerle, die auch nur Geld wollen. Das ist das und in diesem Land wollt ihr leben und schaut euch doch mal um. Und die beiden Herren drehen sich um und Helga steht in der Tür. Ja. Helga ist reingekommen.
Helga ist retour aus Paris.
Ich habe mich echt erschrocken.
Ja, es war eine Überraschung. Und überrascht ist auch Helga mit Blick auf ihre eigentlich leere Wohnung. Ihre Möbel sind verschwunden aus Wohnzimmer und ja auch Küche. Stattdessen ist das Catering da noch aufgebaut. Und Bierbänke und diese ganze völkische Deko, denn ich möchte an dieser Stelle ja eben nochmal betonen, also unsere deutsche Flagge, schwarz-rot-gold, ist kein Nazi-Symbol. Ja, wirklich nicht. Das ist die Flagge hier der Demokratischen Bundesrepublik und hier in Neustadt ist die original schwarz-rot-goldene Flagge. Die ist hier original hier auf dem Schloss, auf dem Hambacher Schloss. Also wenn ihr euch für Demokratie und Geschichte interessiert, kommt mal nach Neustadt an der Weinstraße und geht hier ins Hambacher Schloss. Da wurde im Grunde die Demokratie ja eingeläutet in Deutschland damals mit dem Marsch auf das Hambacher Schloss und da ist die original genähte schwarz-rot goldene Flagge von dann und dann, müsst ihr googeln. Ne? Aber eine super, super tolle Geschichte und diese schwarz-rot-goldene Flagge hat Hitler damals eben verboten. Er wollte die nicht. Er hat sie ersetzt durch diesen schwarz-weiß-roten Kack, den ihr kennt und der natürlich so ein bisschen auch aufgegriffen wurde in dieser Szene. Man wollte natürlich kein Hakenkreuz zeigen, sondern dann dieses komische Symbol der neuen Partei, aber eben genau diese Farben hängen in Helgas Wohnzimmer. Und davon ist sie natürlich überhaupt nicht begeistert. Aber ich finde es trotzdem schön, wie auch sie dann nicht einfach nur weiter einschlägt, sage ich mal, verbal auf Franz, sondern auch so ein bisschen betreten ist, als sie sieht, wie leid es ihm tut, dass er einfach sagt, Helga, es tut mir leid und ich habe hier wirklich meine Lektion gelernt, aber jetzt bin ich müde. Ich muss jetzt schlafen und morgen räume ich mit dir auf. Und Helga ist sprachlos und guckt ihn an und denkt sich so, okay, so, weiß dann auch nichts mehr dazu zu sagen. Und normal hätte sie ja alles Recht, komplett auszurasten. So, wo sind meine Möbel? Was soll der Scheiß hier? Also das ist ja nun wirklich so das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Man kommt aus dem Urlaub zu Hause und die Person, der du deine Wohnung anvertraut hast, hat daraus so ein Nazi-Loch gemacht, nicht mal aufgeräumt. Deine Sachen sind, also es will kein Mensch. Also furchtbar. Aber sie bleibt da erstaunlich gütig, weil sie einfach auch so geplättet ist von seinem Anblick und seiner Reaktion.
Oma Vogt ist bei Carsten und Käthe und jetzt müssen sie zu dritt dem Felix sagen, dass er jetzt für immer hier bleiben soll, also bei Carsten und Käthe. Das ist nicht so ganz einfach. Abschied nehmen? Das ist etwas, was Felix überhaupt nicht versteht. Er möchte zu seiner Mutter. Käthe hält ihn auf und er sagt, warum Abschied? Warum? Was ist das? Was soll das? Das ist gemein. Und Käthe dann nur noch sagt, ja, das ist gemein.
Ja, das fand ich auch ganz traurig, weil ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl noch aus der Kindheit, irgendwie zur Mutter zu wollen, Sehnsucht zu haben und sich dann vorzustellen, du darfst nicht, du sollst nicht. Und das fand ich auch, ja, wirklich traurig.
Ja. Also es war viel in dieser Folge, fand ich. Also es war viel unterschiedliche Emotionen, unterschiedliche Gefühle. Also von dieser Partei, dieser absurden Parteigründung, die ja Gott sei Dank nicht stattgefunden hat, bis hin jetzt zu deinen Komplikationen, also von Evis Komplikationen dann in ihrer Schwangerschaft bis jetzt hier, ne, die kranke Mutter da, die das Kind loslassen muss, weil sie auf dem Weg zum Sterben ist und so. Also da muss man sagen, das ist mal wieder richtig volle Lindenstraßendramatik.
Ja.
In jeder Beziehung. Ne? Also sehr abwechslungsreich und das ist sehr schön.
Ja,
kann man nicht
auch
anders sagen.
Eine sehr gute Folge. Lohnt sich anzugucken. Und ihr wisst, ihr könnt die Folge auf YouTube sehen. Die steht euch jetzt zur Verfügung. Dank ARD Plus, ein ganz toller Service, dass ihr die Folge, über die wir sprechen, auf dem YouTube-Kanal von ARD Plus umsonst angucken könnt. Aber ihr könnt auch eben ein Abo abschließen bei ARD Plus. Dazu gibt es auch einen Code, den findet ihr in unseren Shownotes oder auf der Webseite. Da gibt es eben auch ein besonderes Angebot, wenn ihr sagt, ja, ich möchte mir die Lindenstraße wirklich immer angucken, wann ich will und auch dann dementsprechend jede Folge, die ich möchte. Denn oft will man auch einfach weitergucken, ne, nach dieser Folge. Und vielleicht hat nicht jeder von euch die DVD-Sammlung zu Hause. Dann schaut doch mal in unsere Shownotes oder auf die Webseite und nutzt das Angebot von ARD Plus.
Am 2. Oktober in diesem Jahr treffen wir uns zum Live-Podcast im Bürgerhaus Stollwerk in Köln. Und ich habe gute Nachrichten für euch. Am Aschermittwoch, das ist der 18. Februar, beginnt der Kartenvorverkauf bei Eventim. Also, wenn ihr dann bei Eventim googelt und dort eingibt Stollwerk oder eben auch unsere Namen, dann werdet ihr uns hoffentlich finden. Und auch die Linsenstraße, unser Live-Podcast am 2. Oktober 2026 um 20 Uhr. Ist ein Freitag.
Ja, und jetzt stell dir vor, wir werden überrannt mit Anfragen und müssen dann doch hier in die Kölner Arena ziehen. Ja, wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber deswegen empfiehlt euch uns mal weiter, denn wir hätten da gern volle Bude. Also ich fände das wirklich toll, wenn wir da zahlreich zusammen sind. Und wo, wenn nicht in Köln, könnte das möglich sein?
In der nächsten Woche haben wir eine ganz andere Zeit, denn wir sind nämlich in der Folge 153. Das ist die Staffel 3 bei ARD Plus, die Folge, die 49. Folge in der Staffel 3 bei ARD Plus. Und das ist eine sehr spezielle Folge, würde ich sagen. Ich habe sie noch nicht gesehen.
Okay.
Aber ich habe gelesen, Bertha Griese versucht, Robert Engel zu verführen.
Ach, auch das gab's?
Liebe Kerstin, die ist für dich. Du hast sie dir gewünscht. Und ja, wir schauen uns die Folge mal an. Rebecca und ich, wir freuen uns drauf. Das war sie wieder, eure Linsestraße mit Rebecca Simon-Halbarum.
Und Klaus Vincent.
Die Titelmusik sprach und komponierte Stefan Runge.
Und die Titelgrafik stammt von Markus Giesin.
Und das Ganze ist natürlich wie immer eine
Hauptsache
laut Produktion. fast hätten wir es hin.
Ja, es ist, weil wir so weit voneinander entfernt sind. Wenn wir nebeneinander sitzen würden, würden wir natürlich
das erst recht nicht hinbekommen. Ja. Tschüss.
Ihr Lieben, bis bald.
Feiert noch schön, wo immer ihr auch seid. Feiert schön im Karneval.
Allah,
Mittwoch ist alles vorbei. Ciao.
Was ist hier alles geschehen? Alltag und Sonntag und manche Ekstase. Das Leben mit euch war so schön.